gibt niemand, der so treu ist. Ich gebe alles, was ich habe. Wir haben einen Prediger, der seit bald 30 Jahren da ohne Kompromiss alles gibt, was er hat. Er predigt nämlich jeden Sonntag da in der evangelischen Gemeinde Albisiert. Also fast jeden Sonntag seit 30 Jahren bald. Und ich möchte noch für ihn beten, dass wir dass die Predigt auch wieder unsere Herzen kann bewegen kann. Vater, ich danke dir, hast du den Harry so gesegnet, dass er dein Wort verstehen darf, dass es in sein Herz hinein rutschen darf, dass er sich frei darf fühlen, dein Wort predigen, dass er sich frei darf fühlen, das Wort an uns anzutragen, wie der Elia mutig war, dass auch der Harry mutig ist und uns vor uns ansteht und sagt, was du findest, dass du das, ja, dein Wort uns geschenkt hast und dass du den Harry so bevollmächtigt hast, das uns weiterzugeben. Bitte ich jetzt um dein Segen für den heutigen Morgen, für die Predigt, dass es unsere Herzen wirklich berühren kann, dass du dem Harry Ruhe schenkst, dass du ihm die richtigen Worte schenkst, dass du die Predigt kannst gebrauchen kannst, um in unserem Leben etwas zu bewirken. Danke, bist du da. Amen.
Da fühlt man sich ja, was soll ich sagen, das ist besser als ein Kaffee. Muttertag. Wir haben ja schon einiges dazu gehört. Walt, ich habe das ganz toll gefunden, dass du mit dem Kind ein kleines Interview gemacht hast. Das hat uns ein bisschen auf den speziellen Tag eingestimmt. Und falls du als Gast, insbesondere als Mami-Gast da bist, ganz herzlich willkommen. Nochmal auch von meiner Seite auch von Herzen ausgedrückt. Ich muss etwas klären. Wir haben einiges am Muttertag gesagt. Predigt heute Morgen ist keine Muttertagspredigt. Wir finden eine neue Serie an. Und es ist ja immer ein bisschen schwierig zu entscheiden. Es gibt so viele interessante Themen. Es gibt so vieles, wo man könnte aufgreifen könnte. Wir haben eine längere Serie gehabt, vor kurz. Teilige im Jakobusbrief und ich dachte, es wäre vielleicht wertvoll für uns, wenn wir etwas würden, nochmal im Alten Testament miteinander ein bisschen neuer anschauen. Und das ist eine Szene, die sich abspielt in einem Internat jetzt in Neuengland, in den USA. Es wird englische Literatur unterrichtet und die Studenten haben böse das Gefühl, es wird wie immer todlangweilig. Englische Literatur, langweiliger Kurs. Aber der neue Lehrer, den sie haben, der ist ein bisschen anders verdrahtet. Der hat ein Herz für Literatur. Für ihn lebt die, für ihn pulsiert die, der ist in dieser Materie drin. Und das möchte er eigentlich gern seinen Schülern überbringen. Er ruft dann ganz plötzlich, er schreit, folge mir! Also ein spontaner Typ, das ist er auch wirklich, das ist der Schauspieler von einem Film, vielleicht kennst du die Filmstory nach einem Streifen, wo etliche Oscars abgeräumt hat. Also er geht jetzt, der Lehrer geht und bringt seine ganze Schulklasse in Gang, in einen speziellen Gang von dem Schulhaus, aber wo es Vitrinen hat und in dieser Vitrine sind lauter alte Fotos. Er bringt seine gegenwärtigen Schüler runter zu diesen Vitrinen, wo Bilder hängen von Ex-Schülern, die abgeschlossen haben. Jahrzehnte Retour, vergilbte, abgewetzte Fotos. Und er sagt, er heisst seinen Schülern, die Gesichter in diesen Fotos gut anzuschauen. Zitat, schaut sorgfältig an. Die alle sind einst jung wie ihr. Die haben Hoffnungen gehegt und Träume wie ihr. Die haben grossartige Ideen gehabt, wie ihr. Dann senkt er seine Stimme und er sagt, könnt ihr hören, was die sagen? Die jungen Studenten rücken näher an die Vitrinen an, als ob sie die Stimme von der Vergangenheit, von den brüchigen, vergilbten Fotos hören könnten. Sie rufen euch zu, wenn ihr euch anstrengt, könnten sie hören. Sie rufen Carpe Diem. Carpe Diem. Die jungen Männer haben kaum Latein gehabt. Da können sie mit dieser Aussage nicht viel anfangen. Carpe Diem. Sagen die zueinander, ja, schreit der Lehrer, das ist es, Carpe Diem. Die Stimmen rufen, Carpe Diem, kommt näher, hört. Dann wendet sich der Lehrer einem der Studenten zu und er fragt ihn, weißt du, was Carpe Diem überhaupt heisst? Der Junge schaut ein bisschen verwirrt zu der Wäsche aus und dann erinnert er sich, Carpe Diem, nutze, nutze, nutze den Tag. Nutze den Tag. Das stimmt. Er war begeistert, der Lehrer. Er triumphiert, dass der Kleinknips das gewusst hat. Nutze den Tag. Die Stimmen rufen euch aus der Vergangenheit zu. Nutze den Tag. Der Film heisst Dead Poets Society, der Club der toten Dichter, Schlangherr. Wenn man die Szene gesehen hat, ist unvergesslich, weil er sich so trainiert gibt und weil seine Begeisterung übergreift auf die Schüler. Die Vergangenheit ruft der Gegenwart zu. Carpe diem. Nutz den Tag. Die Zukunft schaut zurück in die Vergangenheit und realisiert Carpe diem. Ich würde mal so sagen, es gibt auch keine Message, die passender ist für unsere Zeit, für Christen von unserer Zeit als die. Es hat jemand so formuliert, er hat gesagt, wenn wir nicht aufstehen und den Tag, den Gott uns gibt, nutzen, könnte der Tag kommen, wo wir zurückschauen, mit Bedauern darüber, was hätte sein können. Ich glaube, das ist gut überdenkt. Darf ich eine persönliche Frage stellen? Was bist du bereit zu riskieren? Was sind wir bereit, auf uns zu nehmen? Damit das geschehen kann, was Gott eigentlich will mit uns. Eine Gleichung ist eine einfache. Wer weniger riskiert, wird weniger erleben. Und umgekehrt, selbstverständlich. Mir fällt immer wieder auf, Männer und Frauen in der Bibel, wenn man ein bisschen näher anschaut. Männer und Frauen, die etwas bewegt haben. Und da musst du gar nicht weit ins Alte Testament gehen. Das fängt schon an bei einem Noah. Das geht weiter zu einem Abraham, zu einem Moses, zu einem Josua, zu einem David, zu einem Daniel. Alle die, Männer und Frauen, ich habe jetzt nur Männer aufgezählt, alle, die etwas bewegt haben, sind Risk-Takers gsi. Die sind Risiken. Bestimmte. Manchmal kalkulierbare und manchmal nicht so kalkulierbare Risiken eingegangen. Um es vorwegzunehmen. Ich bin kein Risk-Taker. Ich scheuch Risiko. Ich liebe Sicherheit. Und ich habe den Verdacht, ich bin alle nicht ganz allein. In dieser neuen Serie befassen wir uns mit einer Persönlichkeit, wo du den Namen wohl kennst, aber vielleicht wirft es doch Fragen auf, was mit dieser Person für einen Zusammenhang hat. Vielleicht sagst du, ich habe den Namen vielleicht schon mal gehört, aber ich weiss wirklich nicht, was da dahinter ist. Ich kann mir nicht wirklich vorstellen, was prägend, was wesentlich, was wichtig und vor allem, was für mich gebrauchbar ist für mein eigenes Leben. Die Story von ihm ist weniger bekannt. Der Mann heisst Elia. Er tritt auf die Bühne auf von der Geschichte von Israel schlagartig. Ganz etwas Komisches. Die Juden haben immer gern Stammbäume. Du hast im Alten Testament ellenlange Stammbäume. Da wird ausführlich berichtet, wer die Eltern, wer Großeltern, wer Urgroßeltern, wer weit retour Vorfahren gewesen sind. Bei diesem Typ wissen wir nichts. Wird nicht erwähnt. Der taucht auf so plötzlich, wenn er kommt. und verduftet wieder. Eine ganz kuriose Figur. Darum dachte ich, das könnte uns noch ein bisschen reizen. Zu überlegen, wie Gott außerordentliche, manchmal komische. Was heisst schon komisch? Jeder ist einzigartig. Wie Gott einzigartige Leute, Leute mit Eigenheiten. Und du sagst, ich eck manchmal an mit der Persönlichkeit, die ich habe. Willkommen zum Club. Willkommen zu der Story von Elia. Wichtig zum Verstehen als Hintergrund ist, dass der Mann in die Geschichte von Israel einbricht, sozusagen zu einem Zeitpunkt, wo Israel down, wirklich miserabel down war. Er tritt auf zu einem kritischen Zeitpunkt. Vermutlich eine der dunkelsten Phasen vom Volk Gottes, wo die drin sind. Und da hat er eben eine spezielle Aufgabe, die damit zusammenhängt. Gott beruft den Mann um eine korrupte Nation. Und von da würde ich mal denken, das passt sehr gut in unsere Zeit. Wenn du die ganzen Diskussionen über Familienrecht, über Genderorientierung, wenn du die ganzen gesellschaftlichen Entwicklungen anschaust, die wieder drin sind, tut Elia gut. Der ist konfrontiert mit einer Zeit und mit einer Geschichte von seinem Volk, wo die praktisch alle moralischen Anker verloren haben. Und man kann sagen, die haben praktisch alle geistlichen Anker losgelassen, losgemacht. Jetzt Elia ist ja von seiner Person her ist ein Bergtyp, er war ein rauher Charakter, so kann man das sich einigermaßen zusammenlesen. Er hat Sachen gemacht, die seine Zeitgenossen eben als kurios angeschaut haben. Im zwischenmenschlichen Umgang war er eher ein schwieriger Typ. Mit dem hast du nicht einfach an den Tisch anhocken, ein Bier trinken und es war alles fein. Das hat ziemlich schnell mit ihm offensichtlich Diskussionen gegeben. Die Leute, mit denen er begegnet, gibt es Auseinandersetzungen. Könige haben ihn nicht mögen. Falsche Propheten haben mit dem nichts anfangen. Die hatten Angst vor ihm. Junge Männer, die er ausgebildet hat, das hat er gemacht als Prophet. Die haben ihn als Hero, als Held angeschaut. Ich mag ihn, weil er authentisch ist. Ich schätze Leute, wo man weiss, woran er ist. Bei dem Elia hast du gewusst, was er denkt. Du hast gewusst, wenn er etwas gesagt hat, der Zeit, so ist es. Er hat dann nicht im Hintergrund etwas komplett anderes oben. Er ist auch nicht der Typ, der dich über den Tisch einziehen würde. Was immer man über ihn kann sagen, er war garantiert kein Säulenheiliger. Er war nicht der Typ, der fromme Klischees und nette Sprüche gemacht hat. In dem Mann ist nichts Künstliches und ist nichts Verlages gesteckt. Das hat ihm aber manchmal dann auch ein Problem gemacht. Drehen wir den Film Retour etwa, weiss man nicht so genau, aber etwa 2900 Jahre. Die Geschichte geht unheimlich weit retour. Und sie ist eigentlich, ich tue es immer gerne uns in Erinnerung rufen, ich tue es mir gerne in Erinnerung rufen, ist einer von diesen ganz tollen Faktoren, dass du kannst eine Alttestamentgeschichte nehmen und eine steinalte Alttestamentgeschichte und die ist für heute anwendbar. Hat immer noch Aspekte dran, wo man kann sagen, das redet ja zu mir. Das ist ja nicht nur Geschichte, das sind schon gar keine Geschichten. Sondern hat es einen Praxisbezug, und das ist bei ihm so. 2900 Jahre spielen wir den Film Retour zu einer Nation, die Israel heisst, und zu einem König, der in einem Palast ist, der Ahab heisst. Der Elia taucht im Herrscherhaus von einem Mann mit Namen Ahab auf. Der Ahab ahnt, dass er eine Migräne bekommen wird. Dass die Begegnung nicht lustig sein wird. Aber bevor wir das nachher anschauen, noch kurz, ist ja noch nie Leitung heute gemacht. Ich glaube, wir tun gut daran, wenn wir ein bisschen Geschichte anschauen, die in das ganze Setting einspielt. Man muss das wissen, um zu realisieren, was da abgeht. Der Elia und der Ahab, die Begegnung zwischen einem Radikalinski, wenn wir es jetzt mal so sagen wollen, und einem total korrupten König. Die wird einiges hergeben. Die ist eine interessante Studie dessen, wie Gott Menschen gebraucht. Und die Tatsache ist jetzt, dass der Ahab in einer Sequenz innen ist von etlichen anderen Königen. Und die haben alle einen gemeinsamen Nenner. Und du hast sofort gesehen, was der gemeinsame Nenner ist. Um den Elia zu verstehen, müssen wir also ein paar Generationen heute durchgehen. Unsere Reise fängt an im 1. König. 1. König 15. Das Buch der Könige zeigt die Geschichte auf von Israel und von Juda. Du musst wissen, dass es ein vereinigtes Reich Israel gegeben hat und dass sich das gespalten hat, etwa 930 vor Christus. Das Buch stellt die Herrscher, die mit Gott gelebt haben, in Kontrast mit denen, die ihren eigenen Weg gegangen sind. Also es fängt schon interessant an. Wir konzentrieren uns vor allem auf die Könige jetzt vom Nordreich. Das ist nicht unbedingt etwas, das du dir unbedingt behalten musst, aber es ist eben noch interessant, dass das Nordreich, das Nordreich, das wäre die weisse Zone und das Südreich, das wären 10 Stämme Israels da, da steht Israel auf der Karte richtig, da steht Juda, 2 Stämme da unten, das ist Südreich. Und was die Könige, das Buch von den Königen macht, ist die Herrscher gegeneinander darstellen. Und du wirst feststellen, dass die praktisch alle, die wir anschauen, heute Morgen, die Vorläufer sind von dem Ahab, sind Könige aus dem Nordreich. Israel nennt man es Nordreich, Juda nennt man es Südreich. 10 Stämme im Norden, 2 Stämme im Süden. Der erste von diesen Herrschern in einer Sequenz, die problematisch ist, hat den Namen Jerobeam. Kurioser Name. Jerobeam heisst der Typ. Und wir wissen sofort, dass das ein übler Kerl ist, dass der ein Problem hat, dass der Nation nicht gut tun hat, weil wir lesen, was er für Anweisungen gegeben hat. Jetzt, wenn du die Infobox bei dir hast, das dunkelblaue Blatt, schnell schauen, hat jedermann so eine Infobox bekommen, das dunkelblaue Blatt, hat unseren biblischen Text drin, wenn du das willst, mitverfolgen, dann lesen wir doch interessanterweise, und du musst keine Bedenken haben, wir gehen in Eilzugtempo durch das hindurch. Es ist nur ein Vorspann. Aber ich glaube, du weißt die Geschichte. Du weißt den Elia würdigen. Du weißt die Story schätzen. Du kannst mehr damit anfangen, wenn du weißt, in was für einem Hintergrund hinein, dass sich das Ganze abspielt. Und es ist ein Schlamassel. Es ist ein grausames Schlamassel. Und da muss ich immer schmunzeln. Weil ich habe einfach das Gefühl, auch wir, manchmal, leben in Schlamassel-Zeiten. Oder in einer Schlamassel-Biografie. Da läuft es auch nicht. Immer rund. Und jetzt heisst es doch da von dem Jerobeam, von ihm ist dreht, dass er 2 goldene Kälber, wenn du an ein goldenes Kalb denkst, kommt er vielleicht eine andere Szene in Erinnerung. Der lässt gerade 2 goldige Kälber herstellen. Am Volk erklärt der Jerobeam, der König von Israel, es ist für euch viel zu umständlich. Jedes Mal, wenn ihr ein Opfertier wollt, bringt das ihr auf Jerusalem runter. Jerusalem ist der Tempel, Jerusalem ist der Ort, wo geopfert wird. Dort war die Stiftshütte ursprünglich. Er ist ein Pragmatiker, der sagt, hey, schaut, das ist doch mühsam. Das kostet euch zu viel Aufwand, das kostet euch zu viel Zeit. Wieso? Wieso? Jerusalem. Jedes Opfer dort runter. Schaut, Israeliten, ich mache euch Götter. Und die stellen wir auf in Samarien. Das ist viel näher. Und dann geht ihr anstatt auf Jerusalem, geht ihr auf Samarien. What's the problem? What's the problem? Es ist einfach ein bisschen eine andere Geografie. Arbeitet ihr an, spielt nicht so eine Rolle. Was dann das Objekt ist, so hat er argumentiert. Dem nennt man Fragatismus. Das sind Götter, die euch aus Ägypten geführt haben. Musst du dir mal so etwas vorstellen. Und die schlucken das. Leute glauben, das ist meine Feststellung, was sie glauben wollen. Und wenn es praktisch ist, und wenn es gut tönt, und wenn das meine Bedürfnisse befriedigt, who cares? Ein interessanter Typ. 1. König 1228, so fängt das an. Jerobeam tut ein Götzenanbetungszentrum installieren mit 2 goldenen Kälben. Er ist derjenige, der Urheber, der in Israel den Götzen, neuen Götzendienst einführt. Und er fordert damit Gottes Zorn raus. Das ist hochinteressant. Der eine wahre, lebendige Gott nimmt das nicht einfach hin. Jetzt hat er einen Nachfolger, der Jerobeam, der hat einen Nachfolger. Und das ist sein Sohn und der heisst Nadab. Jetzt musst du schauen, wie der Nadab beschrieben wird. Wir machen den Gump. Der Nadab wird beschrieben, der Sohn von Jerobeam. Der Vater, jetzt haben wir den Sohn. Und wie der Sohn rauskommt, hat manchmal zu tun mit dem Vater. Nadab, der Sohn von Jerobeam, wird König in Israel nach ihm im zweiten Regierungsjahr vom König Asa von Juda. Das sollte dich nicht verwirren. Lass den Satz dich nicht verwirren. Wir haben die Könige da oben von den 10 Stämmen. Wir haben die 2 Stämme Juda da unten. Und zum Aufzeigen, dass es da eine Chronologie gibt, dass das keine Märchen sind, dass das keine Geschichten sind, wird immer hin und her geblendet. In der Zeit da unten vom König Asa in Juda wird da oben in Israel der Nadab-König. Die laufen synchron, geografisch nicht, aber zeitlich laufen synchron. Und jetzt wird von dem Nadab gesagt, er tut, was Gott verabscheut. Das ist ein harter Ausdruck. Er folgt dem schlechten Beispiel von seinem Vater. Muttertag, Vatertag, Familientag, Kindertag. Eltern haben Einfluss, ob Mama oder Papa. Mütter meistens noch ein bisschen mehr, da ist es der Vater. Er folgt dem schlechten Beispiel von seinem alten Mann, wo die Israeliten als Erster zum Götzendienst in seiner Zeit verführt hat. Jetzt musst du wissen, der Nadab, der regiert, nur 2 Jahre. Er wird umgelegt. Der wird ermordet. Und dann, wie berichtet, kommt ein Bascha oder Bassa. Die Namen werden nicht ganz immer gleich geschrieben. Nein, sagen wir ein Bassa. Der Bassa ist der Nächste, der kommt. Der Sohn von Ahias, wie König von Israel. Und dann wird wieder abgeblendet. Das ist jetzt im dritten Regierungsjahr von König Asa von Juda. Sag nie, das Alte Testament sei ein Buch von Legenden. Die chronologischen Parameter werden gegeben, dass wir wissen, das hat sich abgespielt in der Geschichte. In der realen Geschichte. Das sind keine Geschichten. Er regiert, er hat ein bisschen länger, eine der längeren Regierungszeiten. Er regiert in Tirza, wir wissen wo, 24 Jahre. Jetzt schau, was über ihn gesagt wird. Die Kette geht weiter. Auch er macht, was Gott verabscheut. Und er begeht die gleichen kapitalen Fehler wie der Jerobeam, der die Israeliten zum Götzendienst verführt hat. Jetzt haben wir also 3 Könige in Israel, einer schlimmer als der andere. Wir haben den Jerobeam, wir haben den Nadab und wir haben den Bassa. Jetzt hat der Bassa natürlich ein Kind. Der hat einen Sohn. Er hat einen Sohn und der heisst Ela. Von dem Ela wird berichtet, dass er genauso wie sein Vater, das ist etwas Unglaubliches, Israel zum Götzendienst verleitet hat. 2 Jahre später wird der Ela im Mafia-Stil hingemacht, umgelegt. Das war eine ganz interessante, friedliche Zeit in Israel damals offenbar. Der wird ermordet von einem Mann mit Namen Simri. Finde ich noch einen coolen Namen. Simri. Der Simri ist gerade mal 1 Woche, 7 Tage im Amt auf dem Thron, wo er abserviert wird. Der kommt Zeit gehabt, seine Möbel im Palast zu zügeln. Da wird er umgelegt von einem Mann mit Namen Omri. Lesen wir es. Der Omri leitet den Simri um. So wurde er bestraft. Jetzt wird es doch spannend, oder? Gott nimmt einen König, der korrupt ist, und richtet durch den einen anderen König, der korrupt ist. Weißt, manchmal habe ich das Gefühl, wir denken zu wenig unter der Oberfläche. Das sind nicht einfach nur Mordsfälle. Das hast du in der Zeit in der Jerusalem Post gelesen und gesagt, ja gut, jetzt hat es halt den Bereich. Da geht etwas ab, geistlich. Der wird bestraft, der Simri, für seine schweren Sünden, wie der Jerobeam, da können wir immer wieder zurück auf ihn, hat er gemacht, was Gott verabscheut, und ganz Israel, der hat Einfluss gehabt, ganz Israel zum Götzendienst verführt. Jetzt haben wir eine Liste von lauter korrupten Königen. Jerobeam, Nadab, Bassa, Ela, Simri, Omri, und du hast recht geraten, wir sind noch nicht am Schluss von der Liste, falls du das geschätzt hast. Es fehlt in dem Katalog, in dem Register von Ruchlosen, Regenten. Ein dicker Fisch. Die Omri stirbt. Einigermaßen normal, nehmen wir an. Auch er hat tun, was Gott verabscheut hat. Er hat schlimmer getrieben, weit von ihm gesagt. Aber dass wir das Bild noch mal klar haben. Als alle seine Vorgänger. Er stirbt. Er wird in Samaria begraben. Und er hat einen Sohn. Und der Sohn wird uns noch ein Zeitchen beschäftigen. Ahab heisst der Typ. Aha, der Ahab. Das wird sein Nachfolger. Und falls du das jetzt vermutet hast, hast du noch mal recht. Der Ahab kommt der Oskar rüber. Als Star-Übeltäter. Jetzt bist du ganz im Keller unten. Jetzt bist du ganz unten bei ihm angelangt. Schau, wie er beschrieben wird. Er macht, was Gott verabscheut. Schlimmer als alle seine Vorgänger. Mit allem, was er da hat, schürt er den Zorn Gottes. Gott lässt das nicht kalt, wenn Leute sich entdeut um ihn scheren, ihre eigenen Wege gehen. Er schürt, das steht in der Bibel so, ich hätte das alles nicht so trainiert, ich hätte lieber einen liebenden Gott gesehen und hätte das Wort Zorn, dass Gott zürnt, der Gott Israels, der Gott der Hebräer, das ist die Basis der christlichen Religion, die baut auf dem Alten Testament auf, wir sind tief verbunden, da gibt es einen Gott, der zürnt über das, was nicht richtig ist. Dann wird es qualifiziert, so sehr wie kein anderer vor ihm. Vom Jerobeam zum Nadab, zum Bassa, zum Ela, zum Simri, zum Omri. Und jetzt sind wir beim siebten, beim Ahab. Und der wird uns beschäftigen. Ich habe den Eindruck, es ist wichtig, dass man es realisiert. Weil erst jetzt können wir erkennen, was für ein Mut, was für ein unglaublicher Mut, der Elia hatte, wo er einen Auftrag fasst. Aber wir sind noch nicht ganz so weit. Gott, das ist das Nächste, was wir sehen. Abwärtsspirale. Nochmal. Jerobeam, Nadab, Bassa, Ela, Simri, alles übrige Könige. In Juda, während der gleichen Zeit, tiefer unten, hat es auch übrige Könige gegeben, aber nicht in dieser Sequenz. Nicht dermassen häufig, der Omri, und wir wären beim Ahab. Und jetzt stellen wir fest, das geht ziemlich eindeutig auf die ominöse Situation hier reagiert. Er gibt die Typen auf. Und das ist beängstigend. Leute, die andere Leute in die Irre führen, das ist keine Bagatelle. Und ich habe mich gefragt, also das waren die sieben jetzt, die wir gesehen haben. Wo war Gott in dieser ganzen Zeit? Das ist über Jahre gegangen. Wieso hat er zugeschaut? Wieso hat er nicht eingegriffen? Und ich mache einfach die Feststellung, manchmal tut er das. Manchmal interveniert Gott, aber andere Zeiten lässt er Leute machen. Er richtet Menschen einfach, indem er sie sich selber überlässt. Das ist eine beängstigende Option. Und bevor wir uns der Begegnung von diesen beiden noch ganz kurz zuwenden, bitte liest doch mit mir einen Text, auf das hinweist, im Römerbrief, im ersten Kapitel vom Römerbrief, den Paulus geschrieben hat. Macht er das Statement? Er sagt, weil Menschen es nach ihrem eigenen Urteil, und das nennen wir ja so grausam wichtig, unser eigenes Urteil, weil sie es nicht nötig haben, Gott zu anerkennen, gibt er sich, ich finde das eine unglaubliche Beschreibung, hat Gott sie ihrem Verstand wohlverstanden, preisgegeben. Leute, wenn ich einen Blödsinn will, glaube, nach dem, was da steht, ist es offensichtlich so, dass Gott glaubt, was du willst. Gott gibt sie preis ihrem korrupten Verstand. Die sind zu keinem vernünftigen Urteil mehr fähig. Die machen Sachen, die sie unter normalen Umständen würden realisieren. Das ist nicht in Ordnung. Und ich habe das Gefühl, gesellschaftlich entwickeln wir uns in mancherlei Hinsicht ganz ähnlich in die Zeit von Israel während dem Herrschaftsbereich von dem Ahab. Wenn jemand behauptet, ich brauche Gott nicht, Kann es sein, dass Gott irgendwann sagt, okay, deinen Wunsch sollst du haben? Der C.S. Lewis hat es so formuliert. Er hat gesagt, es gibt eigentlich nur zwei Gebete, die wir beten können. Je güssete Bitte im Universum fällt in eine von zwei Kategorien. Dein Wille geschehe oder mein Wille geschehe. Wumm. Das bringt uns zum 1. König 17. Das wäre jetzt der Ad-hoc-Punkt an das. Und schau nur den einen Vers an. Noch ganz kurz. Das Kapitel fängt mit dem Wort an. Und Elia. Das zeigt, die Geschichte geht jetzt also weiter. Jetzt haben wir die miserable Situation mit diesen Königen, die Götzendiener sind, die eigene Wege gehen. Aber jetzt gibt es eine kleine Klausel. Und der Elia ist aber da. Da sind die 7 abgefahrenen Könige in den Kapitel 15 bis 16. Jetzt kommst du ins 17. Kapitel nach dem Jerobeam, nach dem Nadal, nach dem Bassa, nach dem Ela, nach dem Zimri, nach dem Omri hast du Ahab. Und der steht für den Keller vom Abstieg. Und zu dem wird Elia geschickt. Die Nation ist ganz unten angelangt. Die Situation sieht aussichtslos aus, nach meinem Dafürhalten. Hätte ich gesagt, abräumen, wenn ich Gott gewesen wäre. Abräumen, aussichtslos, vergiss es. Aber das Und. Und der Elia zeigt, dass Gott noch nicht aufgegeben hat. Da geschieht noch etwas. Er selber wird auf die Bühne treten. Das Und. Manchmal sind es kleine Wörtchen, wo man einfach nicht überschauen darf. Das Und zeigt, dass Gott nicht einfach gleichgültig ist, was abgeht. Er wird intervenieren. Er meldet sich zu Wort. Und zwar sehr konkret. Und er hat einen Referent. Wenn die Zeiten schwierig sind und die Situation aussichtslos scheint, hat Gott einen Referent. Jetzt da, in dieser Situation auf jeden Fall. Und so lesen wir in diesem Text, 1. Vers, und wir gehen nicht weiter heute Morgen, als da. Und Elia. Das ist bitter, dass wir wissen, aus welchem Kaff das er kommt, von den Einwohnern Gileads. Das ist bitter, hat nie herausgefunden, wo der Ort ist. Gilead wissen wir in etwa, wo das ist. Er redet zum Ahab. Der Prophet, wie gesagt, taucht aus dem Nichts auf. Keine Ankündigung, keine Warnung, kein Stammbaum. Null Information über seine Familie. Er kommt plötzlich ins Rampenlicht. Jemand hat gesagt, Alexander McLaren hat gesagt, er ist der Martin Luther vom Alten Testament. Jemand anderer hat gesagt, er ist wie ein Meteor, der hell aufleuchtet in der Dunkelheit der finstersten Nacht von Israel. So kommt es ihm vor. Er ist einer der Größten im Alten Testament, unter den Propheten, wohlverstanden. Wir werden das nach dem Verlauf der Serie noch ein bisschen beleuchten. Was für ein unglaublicher Typ das war. Lebt vor rund 3000 Jahren und er redet heute noch zu uns. Ich möchte euch das schmackhaft machen. Dass die Texte tief, persönlich, praktisch zu uns reden. Der Elia und seine Story redet zu all denen von uns, die im Leben auf einer eher schwierige Seiten vielleicht gelandet sind. Er redet zu denen von uns, die sich alleine fühlen. Er ist ein Loner, würde man sagen. Wie sagt man ein Loner auf Deutsch? Ein Einzelgänger. Er war ein absoluter Einzelgänger. Sozialkompetenz eher ein bisschen problematisch, wie gesagt. Er redet zu denen, die den Eindruck haben, sie hätten im Leben nichts erreicht. Weil er hat nichts vorzuweisen am Ende. Er hat nichts vorzuweisen. Und das macht ihn so deprimiert, dass er zu denen redet, die angesichts der gesellschaftlichen Einflüsse, die da sind, sich hilflos fühlen. Wenn du die Situation anschaust, um uns herum und dann sagst, oh meine Güte, also was muss ich mir vorstellen? Wie geht die Entwicklung weiter? Lies 1. König. Hochinteressant. Er redet zu denen, die sich schwer tun mit der gesellschaftlichen Entwicklung. Nicht nur das, er redet zu denen, die versagt haben. Irgendjemand. Und das betrifft die meisten von uns. Ganz kurz noch, sein Name ist ein ganz interessanter Name, wo Gott den Mann gesucht hat, hat er jemanden gesucht mit Profil, mit Charakter. Jemanden, der sich von einem Typ, wie ein Mann, nicht einschüchtern lässt. Er findet den Elia und er schickt ihn zu dem Ahab. Und am Elia, sein Name sagt etwas aus, über seinen Charakter. El ist der Name Gottes. Und Ja ist die Kurzform von Yahweh. Wörtlich bedeutet Elia, der Herr ist mein Gott. Stell dir die Begrüßung vor, zwischen dem Ahab und dem Elia. Der Elia kommt und sagt, hoi Ahab, ich bin der Elia. Mein Name bedeutet, Herr ist mit mir. Was hast du für einen abgefahrenen Namen? Ich habe den Eindruck, die Begegnung hat schon vor allem am Anfang an auf einem schwierigen Fuß angefangen. Der Ahab hat den Auftritt wenig lustig gefunden. Aber er hat ein Geheimnis, und mit dem würde ich gerne abschliessen. Der Elia hat ein Geheimnis. Und es gibt drei Sachen, die ich denke, die dieser Mann ausgemacht haben. Überleg jetzt den ersten Vers im 17. Kapitel, wo die Begegnung stattfindet. Das ist die Begegnung jetzt zwischen dem Elia und dem Ahab. Er sagt zu ihm, so tritt er auf. Ahab, ich habe eine Message für dich. So wahr der eine echte, lebendige Gott lebt, der Gott Israels, von dem hast du gehört, vor dem seinem Angesicht ich stehe. Was für eine Rede. Du wirst es erleben, dass in den nächsten Jahren weder Tau noch Regen fallen wird, es sei denn, dass ich sage. Boom. Tschüss, Tür zugeschlagen und weggelaufen. Das ist seine ganze Message. Mindestens, was aufgezeichnet ist von dieser Begegnung. Ein absolut, nach menschlichem Ermessen, muss ich sagen, eine absolut arrogante Art. Was bildet er sich ein? Ich meine, ich muss immer ein bisschen schmunzeln, wenn wir von Wunder reden. Prüf dich einmal anhand von so einem Kriterium. Gebiet dem Wetter, wie soll verlaufen? Das ist ziemlich beeindruckend. Für morgen kannst du es noch voraussagen. Für 7 Tage kannst du es auch noch voraussagen. 6 von mir aus für einen Monat voraus. Aber nicht für ein Jahr. Mit allen Satelliten nicht. Aber ganz sicher nicht für 3 Jahre. Und es ist historisch genau so gekommen, wie der das gesagt hat. Also es ist eine ziemlich lustige, ziemlich interessante Begegnung. Und ich würde nur kurz 3 Aspekte, die das Geheimnis von Elia allweg ausmachen, oder einen Teil davon, aus dem Text wollen uns vor Augen führen. Ich glaube, der Elia war auf Du und Du mit dem lebendigen Gott. Er hat mit ihm gerechnet. Ab, mein Gott lebt. Was ist mit ihm? Was ist mit deinen Götzen? Du verneigst dich vor einem Gott genannt Baal. B-A-A-L. Wir können noch ganz kurz auf ihn noch sprechen. Deine Naturgottheiten leben, wenn es regnet. Und sie sterben, wenn es trocken wird. Das war nämlich ein Natur-, ein Wettergott gewesen. Mein Gott lebt. Punkt. Jeremia hatte ein ähnliches Problem zu seiner Zeit und er hat ein Statement gemacht im 10. Kapitel. Der einzige Vers finde ich wunderbar. Der tut meiner Seele gut. Der einzig wahre Gott ist der Gott Israels, ist der Herr. Der lebendige Gott ist König in alle Ewigkeit. Der ist Herr über Trocken und Dürre und Katastrophen. Das ist das eine. Der Elia hat an einen lebendigen Gott geglaubt. Das zweite, was ich glaube, was ihn ausmacht, er hat in der Gegenwart von dem Gott gelebt. Berührungspunkt gepflegt. Er sagt doch, die Aussage gibt das her, der Gott, vor dessen Angesicht ich stehe. Der Elia war nicht ein Held und hatte einen Mordsmut, weil er so ein cooler Typ ist. Er war mutig, weil er mit Gott verbunden gelebt hat. Ich glaube, wenn wir mehr Menschenfurcht haben als Gottesfurcht, dann kommt es in der Regel nicht gut raus. Salomo formuliert das so. Er sagt, Menschen fürchten ist eine heikle Sache. Wer vom lebendigen Gott vertraut, hat einen Schutzmoment. Der Elia glaubt an den lebendigen Gott. Er lebt in seiner Gegenwart. Und wir schließen mit dem dritten. Er gehorcht. Wo Gott ihn gerufen hat, hätte er sagen: Hey, ich kenne den Ahab. Hey, ich kenne den Omri. Hey, ich kenne den Simri. Hey, ich kenne den Elad. Hey, ich kenne die Typen. Kannst du jemand anderes schicken? Muss ich nicht haben. Ich habe eine Migräne, wenn ich mir das nur schon vorstelle, was da auf mich zukommt. Gott sagt: Geh, ich habe einen Job für dich. Und er kreuzt auf und er macht. Und dann ist das sein Statement. Nochmal. Es soll in diesen Jahren weder Tau noch Regen fallen. Es sagt dann, dass ich, der Prophet, das sage. Mit diesem Statement geht die Diskussion fängt sie an und hört sie offenbar auf. Jetzt wieso? Ich habe mich gefragt, wieso die kuriose Mitteilung? Hätte doch irgendetwas anderes können sagen. Ich sagte, weißt du was im Fall? Es wird ein Meteor auf deinem Palast crashen und du wirst zu Staub und Asche eingemacht. Wäre auch eine Möglichkeit gewesen, oder? Dürre. Das hat einen Zweck. Der Ab ist ein Baal-Anbeter. Und noch, wir haben es bereits erwähnt, der Baal ist ein Wetter- und ein Fruchtbarkeitsgott. Kommt noch dazu. Das Wetter erzeugt Fruchtbarkeit, wenn es regnet. Kananiter haben gemeint, der Baal sei im Donner und im Gewitter und im Regen hinein. Daher haben die auf den Höhen, auf den Bergspitzen oben, auf den Hügeln oben, haben die ihre Baal-Altar errichtet. Man hat die ausgraben. Auf diesen Berghöhen haben sie gemeint, sagen sie ihrem Wettergott näher. Arbeiter sind mit Gleichzinnen zusammengekommen, die haben da an diesen Orten Männer und Frauen getroffen, sind mit ihnen gemeinsam in die Götzendienstanbetung vertieft gewesen. Jetzt musst du wissen, um das zu beurteilen, wie gravierend das die Sache ist. Die Baal-Religion, die erfordert zwei Opfergaben. Zwei Opfergaben hat der Baal gefordert. Religiös tarnte Sex, das eine, und Kindsopfer, das andere. Das muss ich mal vorstellen. Wenn jetzt also jemand für Regen gebetet hat, bringt er seine Gabe. Anschliessend hat er eine sexuelle Begegnung mit der Priesterin oder einem Priester. Und Kanoniter haben geglaubt, dass die sexuelle Begegnung, der sexuelle Akt, sie irgendwie mit dem Fruchtbarkeitsgott in Verbindung bringt. Ist doch ein cleverer Trick, um deine Bedürfnisse zu befriedigen, oder? Religiös verbrämt als Anbetung präsentiert. Jetzt, wenn die landwirtschaftliche Lage sehr schlecht war, dann ist dem Baal zusätzlich noch ein Säugling geopfert worden. Das schätzt man nicht nur, sondern man hat Ausgrabungen gemacht, man hat ein Skelett gefunden. Grässlich. Baalismus war eine pervertierte Religion. Und Leute, es gibt heute noch pervertierte Religionen in einer anderen Hinsicht, in anderen Umständen. Und das Interessante da ist, der Elia hat um den dekadenten Zustand gewusst. Und er hat angeschaut und nicht weggeschaut, wie ich es vielleicht gemacht hätte. Und du, die Warnung vor dieser Dürre, der komische Satz, das Statement, das er macht, ist ein direkter Angriff auf die Baalgottheit. Da findet eine Auseinandersetzung statt. Und sie wird hochspannend. Wir schliessen ab mit dem Hinweis, dass der Elia ein mutiger Typ war. Er zollt mir Respekt ab. Er war kein Hitzkopf, er hat nicht einfach nur reingehauen, er hat Gottes Gegenwart gesucht. Und das Neue Testament ergänzt ein interessantes Detail mit dem. Schliessen wir im Jakobus 5. Sagt ihr das Kapitel etwas, Jakobus 5? Sind wir gewesen. In dem gleichen Kapitel, wenn du ein bisschen weiterlesest, sagt Jakobus, er bringt der Elia als Beispiel von einem Mann, der betet. Der Elia ist ein Mensch, und das gefällt mir vor allem an diesem Abschnitt. Der Elia ist ein Mensch wie wir, wie du und ich. Und wo er Gott im Gebet angefleht hat, es möge nicht regnen, sind es 3 Jahre und 6 Monate, um genau sein Neues Testament liefert die Information, dass es eine katastrophale Dürre gegeben hat. Er war ein Mensch wie mir. War er ein Mensch mit Defizit? Ja. War er ein Typ, der oft im Alleingang gegangen ist? Ja. War er einer, der zu Depressionen geneigt hat? Wir werden noch dazu kommen. Ja. Der Eli ist tief depressiv worden in einer bestimmten Situation. War er einer, der zweifelt hat? Ja, auch das. Aber trotzdem hat Gott ihn gebraucht. Gott hat ihn mit diesen Schwächen gebraucht. Den Mut gehabt, gegen die Trends von seiner Zeit aufzustehen. Und ich würde mir wünschen, dass ich selber, ich würde mir wünschen, dass du in manchen Situationen, dass wir ein bisschen mehr Mut hätten. Predigt auf einen Nenner gebracht. Wer kämpft, der kann der Schuss hinten rausgehen. Aber wer nicht kämpft, der spricht schon meint. Darum für uns vielleicht die Frage zum Mitnehmen. Wo sind wir bereit? Wo kann ich in der Stille von meinem eigenen Herz sagen, Gott, das ist nur eine kleine Ecke. Aber da will ich etwas wagen für dich. Da will ich dir vertrauen, dass du mich führst, dass du mir Kraft gibst und dass ich da einen Schritt unternehmen kann. Der Elia ist ein Mutmacher. Nicht nur ein Mahner, er ist auch ein Mutmacher. So will ich uns noch bitte aufstehen und würde gerne um Gottes Segen bitten, dass er uns in diesem Prozess wird begleiten. Jesus, wir danken dir für eine andere Figur, eine andere Biografie, ein Mensch, der gelebt hat, so wie wir, der durch seine Krise hindurchgegangen ist, der seine Ängste hatte, der seine Zweifel hatte, der sein Leben angeschaut hat und einen grossen Erfolg konnte vorweisen. Aber tief in seinem Herz hat will sagen, Gott braucht mich. Ich brauche dich. Und ich will mich brauchen lassen von dir. Du bist Mensch geworden, um das grösste Problem, das wir haben, zu lösen. Am Kreuz. Wir brauchen dich als Erlöser. Du bist der Einzige, der es gibt, wo Schuld tilgen kann. Du hast es gemacht an dem Kreuz. Aber wir brauchen dich auch nachher als diejenige, wo du in eine Zeit eingestellt hast, wo vieles in Bewegung ist, wo viele Fragen heikel sind zum Durchdenken. Und so möchten wir dich bitten, dass du im Verlauf dieser Reihe ein Schenken willst, dass der Elia uns ein Begleiter werden könnte, ein Ermahner, aber auch Mutmacher. So bitten wir am Schluss von dem Gottesdienst nochmal für unsere Mamis, für unsere Grossmamis und vielleicht für Urgrossmamis. Dass du gerade durch Familie zusammen bist. Dass du gerade durch die Familie zusammenhalt. Durch das, was wir durch die Frauen, jedes von uns Männern, er darf profitieren von einer Mutter. Und ich dich herzlich bitten, dass du gerade den Müttern, die so einen Einfluss haben, die so prägend auf die nächste Generation wirken können, dass du die stärkst auf eine besondere Art, dass du sie begleitest und ihnen dort immer Mut schenkst, wo sie sich geschwächt fühlen. Danke für deine Begleitung. Wir bitten dein Segen um deines Namens willen. Amen.